Ein spannender Moment hier in der Gemeinde, wenn die Zeit umgestellt wird. Und ich habe es gemerkt dieses Mal. Da waren einige mit dem genau dem gleichen Gedanken, geht die Tür auf, bei manchen eine Stunde früher, manchen eine Stunde später. Ne? Zeit, was ist Zeit? Wir singen in einem Lied, meine Zeit steht in deinen Händen. Und nachdem die Sommerzeit nun vorbei ist, obwohl wir uns noch nicht so wirklich so fühlen, sind wir in der Winterzeit. Und gelegentlich haben wir diskutiert, welches ist eigentlich die richtige, die reelle Zeit? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Ich weiß nicht, wie viele Jahre, ich glaube, es ist schon weit mehr als ein Jahrzehnt, dass wir Sommer- und Winterzeit haben. Viele vergessen, was ist die eigentliche Zeit? Denn das merken wir, die Natur kennt keine Zeitumstellung. Die Natur kennt nur die eine Zeit und das ist die Winterzeit. Das ist die richtige Zeit und die Diskussion, ob das ja sinnvoll ist, überhaupt mit der Sommerzeit oder nicht, die ist ja in vollem Gange. Dieses Jahr konnte ich nicht gut schlafen, als diese Zeit umgestellt wurde. Und ich dachte, jetzt will ich doch einmal die Chance nutzen und sehen, wie macht das Fernsehen das? Wie macht der Nachrichtensprecher das? Sagt er zweimal hintereinander, es ist 2 Uhr? Wird irgendwie in der Nacht ein Symbol eingeblendet? Ich musste an diesem Tag sehr früh raus und ich hatte Sorge, dass mein Wecker womöglich nicht automatisch umstellt und dadurch zu spät klingelt. Oder falsch klingelt in jedem Fall. Darum konnte ich nicht gut schlafen. Wie spät ist es? Fragen wir uns. Das Jahr geht zu Ende, das Kirchenjahr noch vor dem natürlichen Jahr. Und das ist noch nicht so lange her, da haben wir im September kurz darüber nachgedacht, weil an einigen Stellen der Medien das ganz schön hochgeschaukelt wurde. Wird an diesem 23. September etwas passieren? Manche waren der Meinung, da wird ein Bild aus dem Buch der Offenbarung Wahrheit und erfüllt und rechneten mit allem Möglichen. Zu allen Jahrhunderten wurde über das Ende der Welt spekuliert. Und das löste bei vielen Christen und offen gesagt auch bei mir eigentlich genau die gegenteilige Haltung aus. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Ich habe festgestellt, das ist in anderen Bereichen genauso. Wir planen ja nun im nächsten Jahr wieder eine Reise nach Israel, im April, dem 20. bis zum 30. Wer noch Interesse hat, wir haben noch ein paar Plätze frei. Dieses Israel und diese Reisen nach Israel, die begleiten mich eigentlich seit frühester Jugend. Mein Vater nämlich hat immer Kurreisen organisiert. Und je mehr er von diesem Land schwärmte in seiner, ich sag mal vorsichtig, ihm eigenen Art, umso mehr törnte mich das ab. Ich wollte mit diesem Land nichts zu tun haben. Es ist alles so schön dort und so, ja. Und alles besser als sonst irgendwo. Und in den Medien habe ich etwas ganz anderes mitgekriegt. Es bewirkte genau das Gegenteil bei mir. Bei vielen geht es auch so, dass diese Spekulationen über das Ende der Welt, jetzt mit der Klimaerwärmung, im Moment die Konferenz in Bonn, viele spekulieren, manche beginnen sogar zu rechnen. Und manche sagen, wir wollen überhaupt nichts davon wissen, alles Blödsinn, es passiert überhaupt nichts. Und so warme Sommer und Winter, wie wir sie im Moment erleben, hat es auch in Spanien schon häufiger gegeben. Überlegungen werden beiseite geschoben. Doch am Ende des Jahres, gerade diese Herbststimmung, die bringt uns irgendwie ein Stück weit doch in diesen Modus, dass wir merken, Dinge gehen zu Ende. Ich rechne in den nächsten Monaten, dass mein Telefon häufiger läutet als sonst und das Sanatorium ist am anderen Ende. Und deine Beerdigung steht an, ist immer so im Herbst, in den Monaten November, Dezember, Januar. Gottes Wort spricht darum über dieses Thema in aller Deutlichkeit. Gut, so deutlich jetzt auch nicht, dass es uns einen Termin vorgibt, aber doch erstaunlich deutlich. Unser Predigttext ist heute ziemlich lang und ich werde ihn nur in zwei Abschnitten lesen und möchte euch animieren, es zu Hause noch einmal in ganzer Länge zu lesen. Schlagt bitte das Markus-Evangelium auf im 13. Kapitel. Und ich lese zunächst die Verse 1 bis 10 und dann den eigentlichen Abschnitt ab einem der 20er Verse. Als Jesus danach den Tempel verließ, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Lehrer, sieh doch diese gewaltigen Steine und diese prachtvollen Gebäude. Da sagte Jesus: Du bewunderst diese mächtigen Bauten? Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird bis auf den Grund zerstört werden. Dann ging Jesus auf den Ölberg. Dort setzte er sich dem Tempel gegenüber nieder. Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas waren bei ihm. Sie fragten ihn: Sag uns, wann wird das geschehen? Und woran können wir erkennen, dass das Ende von allem bevorsteht? Jesus sagte zu ihnen: Seid auf der Hut und lasst euch von niemandem täuschen. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin es. Damit werden sie viele irreführen. Erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. Es muss so kommen, aber das ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen, ein Staat den anderen angreifen. In vielen Ländern wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Das ist aber erst der Anfang vom Ende, der Beginn der Geburtswehen. Was euch angeht, so seid darauf gefasst, dass sie euch an die Gerichte ausliefern und in den Synagogen auspeitschen werden. Auch vor Statthaltern und Königen werdet ihr stehen, um meinetwillen, um auch vor ihnen als Zeugen für mich auszusagen. Denn nach Gottes Plan muss die gute Nachricht allen Völkern verkündet werden, bevor das Ende kommt. Am Anfang dieses Kapitels steht die Frage von eben diesem engeren Jüngerkreis, diesen Vieren, die dort mit ihm zusammensitzen. Wann wird das alles geschehen? Diejenigen, die schon mal in Israel waren, diejenigen, die vor 5 Jahren dabei waren und diejenigen, die jetzt im April mit dabei sein werden, die werden verstehen, wie man auf dem Ölberg sitzen kann und hat den Tempel im Blick. Dieser Tempel, das war so ein monumentales Gebäude, es galt als eines der Weltwunder. Herodes, der das gebaut hat, diesen zweiten Tempel, er hat das bewusst so massiv gebaut. Er hat bewusst nicht gespart und wollte sich damit einen großen Namen machen. Dieses Gebäude überragte alle Gebäude überall. Nicht nur, weil es mit an der höchsten Stelle stand, sondern wegen seiner enormen Größe. Und das Volk Israel war mächtig stolz auf ihren Tempel. Man kam aus allen Ländern, um dieses Gebäude anzuschauen. So wie Barcelona überlaufen ist und alle wollen diese besondere Kirche angucken, so kamen die Menschen damals nach Jerusalem. Keine Ahnung, welcher der beiden Tempel der schönere ist. Jesus, er schließt diese Begebenheit mit einem Gleichnis. Und hier folgt nun der zweite Abschnitt. Vom Feigenbaum lernen heißt, und wir lesen ab Vers 28, lasst euch vom Feigenbaum eine Lehre geben. Wenn der Saft in die Zweige schießt und der Baum Blätter treibt, dann wisst ihr, dass der Sommer bald da ist. So ist es auch, wenn ihr dies alles geschehen seht. dann wisst ihr, dass das Ende unmittelbar bevorsteht. Ich versichere euch, diese Generation wird das alles noch erleben. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte vergehen nicht. Sie bleiben gültig für immer und ewig. Soweit Gottes Wort. Vom Feigenbaum lernen. Manche ahnen, was mich denn zu dieser Predigt inspiriert hat. Mein Feigenbaum bei mir im Garten. Und an dem bin ich rumgekraxelt und auf diesem Ast balanciert, um ihn zurückzuschneiden. Er ist nämlich zu groß geworden. Und bin mal gespannt, wie er nächstes Jahr, so wie wir hier gelesen haben, wieder in den Saft schießt und Blätter treibt und hoffentlich auch genauso viele Früchte wie dieses Jahr. Der Feigenbaum ist was ganz Besonderes, wenn wir in der Bibel lesen. Jesus sagt, ihr guckt den Feigenbaum an. Der ist in Israel genauso verbreitet wie hier. Überall an den Straßen wachsen sie auch wild, die Feigenbäume. Wenn die ersten Blätter kommen, dann wisst ihr, der Sommer beginnt. Ich habe mich oft gefragt, was hat das mit der Endzeit zu tun? Wenn mein Feigenbaum Blätter bekommt, dann gucke ich, ob er auch Brevas bekommt. Diese großen Feigen. Bisher hat er mich enttäuscht. Mal sehen dieses Jahr. Der Feigenbaum in der Bibel hat eine ganz andere Bedeutung. Und dem wollen wir heute Abend etwas nachspüren. Wir wollen verstehen, was Jesus mit dem Feigenbaum meint. Und wenn ihr das nächste Mal hier in der Costa Blanca unterwegs seid und irgendwo so einen Feigenbaum seht, denkt daran. Jesus, er sagt, das ist wie wenn ihr auf die Uhr guckt und sagt, wie spät ist es eigentlich? Manche fragen in den ersten Tagen nach der Umstellung der Uhr, nach der alten oder nach der neuen Zeit? Ja, immer nach der aktuellen Zeit, nicht wahr? Wie spät ist es eigentlich? Jesus sagt, guckt den Feigenbaum an, dann wisst ihr, wie spät es ist. Kurz vor dieser Geschichte, vielleicht einen Tag vorher, da hatte Jesus es auch mit so einem Feigenbaum zu tun. Wir lesen im 11.